herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hingabe bis zum Tod. Wir wollen in dieser Predigt heute uns Gedanken machen in einem zweiten Teil über Stephanus und seinen Märtyrertod. Und ich möchte als Predigttext lesen Apostelgeschichte 7, die Verse 51 bis 60, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Als Stephanus das sagte, packten seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus. Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Ja, eine Geschichte, die es wirklich in sich hat. Und als ich so mich an die Vorbereitung setzte und es war ein Thema und ein Text, über den ich definitiv predigen wollte, ist mir trotzdem so sehr stark durch den Kopf und durchs Herz gegangen, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, über so eine Geschichte zu predigen. Und die Frage, fast so, als müsste man sagen, kann ich eigentlich darüber predigen? Über etwas, was ich selber in der Form ja noch nie erlebt habe. Es ist ein Privileg, darüber zu predigen, aber bin ich dessen eigentlich wert? Und es ist schon eine Herausforderung, sich mit einem Märtyrertod zu beschäftigen. Ich möchte gerne zu Beginn mit euch so ein paar Gedanken zum Text teilen. Zuerst einmal, Stephanus fährt einen Frontalangriff. Wenn man sich so seine Verteidigungsrede anschaut, dann wird deutlich, er hätte ja auch defensiv sein können. Er hätte sich einfach erklären können, sich verteidigen. Er hätte Wind aus den Segeln nehmen können. Er hätte doch auch verbindend und versöhnlich sprechen können. Aber genau das tut er nicht, ganz im Gegenteil. Er provoziert seine Gegner und er forciert damit die Eskalation dieser Auseinandersetzung. Und das ist wirklich krass, das festzustellen. Wir werden am nächsten Sonntag in der folgenden Predigt über den Inhalt seiner Predigt einfach noch genauer nachdenken und über diese Fragestellung, die er aufwirft mit dem Titel »Wo wohnt Gott?« Aber wir halten fest an dieser Stelle, Stephanus geht zum Gegenangriff über. Er greift seine Angreifer dann selber verbal an. Sie hatten ihn bezichtigt, den Bund mit Gott zu beleidigen, Gott zu lästern, Blasphemie zu betreiben. Aber er bezichtigt sie, dass sie den Bund mit Gott, den sie so mächtig verteidigen, selber gar nicht halten, ja, dass sie eigentlich gar nicht dazugehören. Und ganz klar können wir festhalten, dass die frommen Juden, die ihn anklagen, selber mehrere Gesetze brechen, damit sie ihn anklagen und am Ende töten können. Sie setzen Lügen und falsche Gerüchte in die Welt. Sie beauftragen Leute, Falschaussagen zu machen. Es endet mit der Verurteilung zum Tode. Es ist damit so eine Art informelles Gerichtsverfahren. Das heißt, sie stiften Leute gezielt zum Meineid an, der dann von ihnen gedeckt wird. Und sie verurteilen jemanden zum Tode, der definitiv unschuldig ist. Und das wissen sie auch ganz genau. So, wie viele Gesetze sind das, die sie jetzt gebrochen haben? Es ist schon krass. Und dann holt Stephanus so richtig aus. Ihr Unbeschnittenen, unbeschnitten an Herz und Ohren, sagt er. Das ist die Formulierung der Schlachterübersetzung. Die Beschneidung war das Bundeszeichen, das vollzogen wurde, um zu sagen, wir sind drin in diesem Bund, wir gehören dazu. Aber Stephanus wirft diesen Frommen vor, ein äußeres Zeichen zu tragen, aber innerlich gar nicht dabei zu sein. Das, worauf es ja selbstverständlich ankam. Damit war Stephanus absolut im Tenor dessen, was Jesus 3 Jahre lang beständig mit den frommen Juden, den Schriftgelehrten und dem Hohen Rat ausgefochten hatte. Jesus hatte krasse Dinge gesagt. Sachen wie, ihr Heuchler, ihr seid wie Toiletten, außen weich übergetüncht, aber innen stinkt ihr wie ein nicht entleertes Plumpsklo. Mal so auf gut Hochdeutsch gesagt. Und Stephanus setzt fort, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist, ihr seid halsstarrig, ihr widersetzt euch Gott persönlich. Eure Vorfahren haben alle Propheten verfolgt, die vorausgesagt haben, dass Jesus auf die Erde kommen wird. Und ihr habt diesen Jesus nun getötet. Wie eure Vorfahren, so handelt ihr auch. Sie waren Mörder und ihr seid Mörder. Und das alles ist völlig ungerechtfertigt. Ihr redet vom Gesetz, von einem Gesetz, das euch von Engeln überbracht worden ist, aber ihr lebt überhaupt nicht darin. Und so weiter und so fort. Stellt euch mal vor, wir würden heute so predigen, wie Stephanus das damals gemacht hat. Das ist ganz schön krass. Aber gleichzeitig muss man diese Frage auch zulassen, trifft es nicht auch auf uns manchmal zu, so auf uns gute Gemeindeleute, dass wir innerlich gar nicht mehr richtig dabei sind, dass wir gar nicht mehr so richtig fest bei Jesus angedockt sind, dass unser Herz irgendwo ist, irgendwo herumwandert, an falschen Dingen hängt, wir aber äußerlich einfach weitermachen, fromm weitermachen, in der Gemeinde so mitlaufen, als wäre alles in Ordnung, obwohl unser Herz irgendwo ganz weit weg ist, warum auch immer. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten, damit wir nicht zu Menschen werden, so wie diese Frommen, deren Herz irgendwann dann völlig verhärtet war. Es gibt immer 2 Reaktionsmöglichkeiten. Das galt für die Juden damals, aber genauso gilt es für uns heute. Entweder wir öffnen uns für die Wahrheit über unser Herz und lassen das Wort Gottes sein Werk in uns tun, was uns zur Umkehr führt. Oder aber, so wie sie, wir verschließen unser Herz, was mit der Zeit zur Verhärtung unseres Herzens führt, zu Härte, zu Halsstarrigkeit, ja sogar zur Aggression der Wahrheit gegenüber. Sich nicht für die Wahrheit zu öffnen, ist wahrlich gefährlich. Und wir sehen es hier bei Stephanus. Die Wahrheit schneidet seinen Zuhörern ins Herz. Sie wissen ganz genau, dass Stephanus recht hat. Und genau deshalb müssen sie ihn auch mundtot machen. Wie schon Jesus vor ihm. Wie schon zahlreiche Propheten im Laufe der Jahrhunderte vorher, die das Volk Israel doch nur zur Umkehr rufen wollten. Stephanus, er weiß es genau, aber er geht dieser Auseinandersetzung nicht aus dem Weg. Wisst ihr, die Geschichte könnte ja auch ganz anders verlaufen. Stephanus könnte ja zum Beispiel darüber nachdenken, was er zu verlieren hat. Wer kümmert sich jetzt um meine Frau und meine kleinen Kinder? Wie soll meine Familie mit meinem Tod fertig werden? Welche Auswirkungen wird mein Tod auf die Gemeinde haben? Wer übernimmt jetzt meinen Job als Evangelist und als Tafelvorsteher? Ja, überhaupt, was bringt es der Gemeinde, wenn alle Guten sterben? Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Oder alternativ, Stephanus könnte darüber nachdenken, was er im Leben noch zu gewinnen hätte. Es würde der Gemeinde ja viel mehr nutzen, wenn ich weiterhin da bin und mich mit meinen Gaben, mit meiner Leiterschaft und meinem Dienst einbringen kann. Als Evangelist und Leiter bin ich für das Wachstum der Gemeinde wichtig. Ich möchte alt werden und Gott bis zum Ende meines Lebens dienen. Außerdem, auch meine Familie ist im Reich Gottes wichtig und ich muss erst meine Kinder großziehen und für sie da sein, bevor anderes mein Leben verschlingt, wegnimmt. Sonst bekommen sie doch ein schlechtes Bild von Gott. Und so weiter und so fort. Kleine Anmerkung. In den Dienst eingesetzt wurden damals in aller Regel nur ordentlich verheiratete Männer und Frauen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Stephanus Single war. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Wir wissen das nicht. Wir wissen weder, wie alt Stephanus war, ob er alt oder jung war, ob es sein kann, dass er noch kleine Kinder hatte oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen ein fantasievoller Ausdruck, den ich hier reingebracht habe. Aber ich möchte einfach damit so demonstrieren, Stephanus stand im Leben. Und er hatte vieles zu verlieren und vieles zu gewinnen aus menschlicher Perspektive. Zu verlieren, zu gewinnen. Diese Liste der Argumente ließe sich noch beliebig verlängern. Aber was wir sehen ist, Stephanus denkt nicht über diese Dinge nach. Er hat ja wortwörtlich Jesus vor Augen. Und er lässt auch in dieser Krisensituation, in dieser Krise aller Krisen, nämlich im Angesicht des Todes, nicht seine Seele regieren über sein Leben und über sein Denken, sondern er ist erfüllt und bestimmt vom Heiligen Geist. Stephanus sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen und er spricht dies aus. Und dieser Fakt hat wirklich Zunder. Stephanus sagt damit gleich mehrere Sachen aus. Ich will mal so einfach nur ein paar herausgreifen. Erstens, der Jesus, den sie getötet hatten, lebt. Und was er, Stephanus, bisher nur im Glauben gelebt hat, das darf er jetzt sehen. Zweitens, Jesus ist im Himmel. Drittens, Jesus hat zusammen mit Gott, mit dem JHWH, mit dem Yahweh, die Königschaft und die Herrschaft über diese Welt inne. Viertens, Jesus hatte Recht, die Jünger hatten Recht mit allem, was sie bisher gepredigt haben. Fünftens, Stephanus hat ganz offensichtlich die Salbung und die Offenbarung, in den Himmel schauen zu können. Und seine Gegner, die ihm zuhören, während er das ausspricht, die sehen es an ihm, dass es wahr ist. Denn sein Angesicht leuchtet auf eine übernatürliche Art und Weise, wie es das schon früher einmal bei Mose der Fall gewesen war. Und sechstens, Jesus ist aufgestanden, als Stephanus angegriffen wird und als alles auf seine Steinigung hinausläuft. Jesus ist aufgestanden. Jesus steht. Das ist wirklich bemerkenswert. In jeder anderen Beschreibung von Gott auf seinem Thron lesen wir, dass er sitzt. Dass er sitzt oder dass er thront. Diese beiden Begriffe finden wir in der Bibel im Alten und im Neuen Testament in den Beschreibungen. Das auf dem Thron sitzen symbolisiert ja die Herrschaft. Er hat den Thron inne. Die Herrschaft ist in seiner Hand. Jesaja zum Beispiel sieht den Herrn sitzen auf einem erhabenen Thron, während die Engel um ihn herum stehen, neben ihm, über ihm, unter ihm, sie stehen. Das finden wir in Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Johannes, ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung, sieht Gott auf dem Thron sitzen, während Engel, Älteste und später die Volksmenge vor dem Thron stehen oder niederfallen. Offenbarung Kapitel 4 und 5. Jesus aber steht. Er steht auf, als Stephanus angegriffen wird. Er öffnet ihm die Sicht in den Himmel, aber er öffnet ihm auch den Zugang in den Himmel, in den er Stephanus gleich direkt nach der Steinigung aufnehmen wird. Lukas berichtet es doppelt. Erst, dass Stephanus Jesus stehen sieht und dann, dass er dies auch ausspricht. Jesus steht. Er steht auf und er symbolisiert damit seine Ehrerbietung. Vor jemandem stehen ist in der biblischen Kultur, bei uns ja nur noch rudimentär, ein äußerer Ausdruck von Ehrfurcht und von Ehre geben. Und normalerweise ist das ja andersherum. Wir stehen oder fallen nieder vor dem Gott der Herrlichkeit im Himmel, aber nicht Gott vor uns Menschen, vor uns geretteten Sündern auf der Erde. Aber Jesus steht auf vor diesem Mann, der gleich der erste Märtyrer sein wird, und er erweist ihm Ehre im Hinblick auf seine Hingabe und Treue zu ihm. Man könnte fast sagen, er steht auf und geht ihm entgegen. Vielleicht könnte man es so übersetzen. Stephanus, es ist mir eine Ehre, dich bereits jetzt im Himmel in meiner Herrlichkeit begrüßen zu dürfen. Du hast alles richtig gemacht. Du gleichst mir selbst in dem, was du gerade sprichst und tust, was du gerade erlebst und was du erleidest. Du hast gedient wie ich, gepredigt wie ich und jetzt stirbst du wie ich. Es war Gottes Ziel, dich in mein Ebenbild umzugestalten. Und obwohl du noch so jung bist, ist es bereits jetzt vollendet. Willkommen in meiner Herrlichkeit, du treuer Diener. Well done. Jesus steht vor Stephanus auf. Er erhöht ihn. Das ist sein Prinzip. Und wie wir sehen in der Bibel, im Neuen Testament vor allem, es ist das Prinzip des Himmelreichs. Und es erinnert uns an die Hymne, die Paulus über Jesus geschrieben hat in Philipper 2. Und ich will da ein paar Verse von lesen, von 6 bis 9. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Paulus in Philipper 2. Später wird Paulus darüber auch in Römer 8 eine Abhandlung schreiben. Er wird den noch jungen christlichen Gemeinden erklären, dass wir durch Leid gehen, aber dass uns, wenn wir Gott lieben, alles zum Besten dienen wird, weil es nämlich dazu dient, dass wir in das Bild Jesu umgestaltet werden. Also, so zu sein wie Jesus ist das Ziel, ist das Ziel. Wer Römer 8, 28 liebt und gerne zitiert, der sollte auch immer die darauffolgenden Verse mitlesen und auch mitlieben. Kleine Empfehlung. Ja, später wird Paulus den eben schon zitierten Philipperbrief schreiben. Er wird in einer wirklich emotionalen und tiefen Weise erklären, wie er sich danach ausstreckt, nicht nur die Freuden, sondern auch die Leiden Jesu zu erleben. Dass er dem nachjagt, dass nur noch Jesus selbst, nur noch das himmlische Zuhause ihm wichtig ist. Nämlich um in das Bild Jesu hinein verwandelt zu werden und um am Ende das zu erlangen, wofür zu leben sich gelohnt hat. Und ich will da zwei Beispiele zitieren, Philipper 1, 21, da sagt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Oder Philipper 3, Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Aber gerade jetzt, bei der Steinigung von Stephanus, da ahnt er das noch nicht. Da ist Paulus noch nicht Paulus, sondern heißt er noch Saulus. Er ist einer der Angreifer, einer der Gegner, einer der frommen Juden, völlig überzeugt davon, im Recht zu sein. Er ist ein junger Gelehrter, der sein Studium bei einem der besten Gelehrten in Jerusalem absolviert hat. Wir würden ihn heute wahrscheinlich so einen religiösen Rechten nennen. Er steht dabei, als Stephanus gesteinigt wird und bewacht die Klamotten derer, die die Steine werfen und findet das alles völlig gerechtfertigt. Ja, wie kommen wir zu dieser Hingabe? Zu dieser Hingabe, die bis zum Tod reicht. Und wie Alex das auch in der vergangenen Woche schon gepredigt hat, der Punkt ist nicht, dass wir uns an dem Tod festhalten und dass wir über den Tod nur nachdenken und uns fragen, wie kommen wir zu dieser Hingabe für Jesus zu sterben. Selbstverständlich kann es sein, dass das passiert oder dass wir in diese Situation kommen, aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie kommen wir zu dieser Hingabe, die unser ganzes Leben lang reicht und die bis zum Tod reicht, bis wir sterben, egal ob das früher oder später ist und egal auf welche Art und Weise. Eine Hingabe, die wirklich unser ganzes Leben umfasst. Wie kommen wir zu dieser Hingabe? Und ich glaube, man kann erstmal so von diesem Text her kommen, vielleicht zwei kurze Antworten geben, aber ich möchte das natürlich mit euch dann noch ein bisschen vertiefen. Denn mit leichten Antworten oder kurzen Antworten ist es nicht getan. Wie kommen wir zu dieser Hingabe? Ja, sicherlich, indem wir unser Herz für die Wahrheit über unser eigenes Herz öffnen, damit Jesus uns tatsächlich das Wichtigste wird. Tatsächlich. Das Wort Tatsache bedeutet ja so viel wie diese Sache wird zur Tat. Jesus soll tatsächlich für uns das Wichtigste werden in unserem Leben. Wie kommen wir zu dieser Hingabe? Sicherlich, indem wir uns bewusst dafür öffnen, nicht nur die Freuden zu nehmen, die Jesus uns schenkt, sondern auch die Leiden. Paulus betont das ja sehr. Was ist mit Leiden gemeint? Paulus verwendet diesen Begriff in seinen Briefen selten in so einem allgemeinen Ausdruck, wie wir das oft in unserem Sprachgebrauch tun. Wir reden ja von allem Möglichen als Leiden, wenn es uns Mühe macht. Krankheit, Schmerz, Tränen, Trauer, Tod, Hunger, Krieg, Katastrophen. Also alles das, was die Menschheit aufgrund des Sündenfalls zu erleiden hat, bezeichnen wir als Leid. Aber das ist nicht das, was Paulus meint. Er spricht vom Leiden für Jesus im Speziellen. Leid durch Verfolgung, Leid durch Entbehrungen, Hunger, Krankheit, Schmerz, bewusstem Verzicht, Einsamkeit und extremen Gefahren aufgrund von zielgerichteter Missionstätigkeit. Leid durch Gefängnis und Folter wegen offensiver Evangelisation. Leid durch gewaltsamen Tod als Märtyrer. Das bedeutet nicht, dass anderes Leid nicht ernst genommen wird oder kein Leid ist oder so. Das ist damit nicht gemeint. Leiden formt uns immer. Leiden macht immer etwas mit uns. Und es wird immer davon abhängen, ob wir ja mit Glauben daran gehen, ob diese Dinge uns in einer positiven Weise formen können oder ob sie das in einer negativen Weise tun werden. Aber das Leiden um Jesu Willen, das Leiden um des Zeugnisses für Jesu Willen hat einen herausgehobenen Stellenwert. Verfolgung kommt oft subtil oder so in Stufen. Und es gibt ganz viele verschiedene Formen davon und ganz viele verschiedene Beispiele dafür. Zum Beispiel, man versucht deinen Ruf und deine Glaubwürdigkeit zu schädigen, indem man falsche Gerüchte über dich verbreitet. Kannst du dir das vorstellen, wie das ist, wenn über einen unschuldigen Pastor öffentlich behauptet wird, er würde kleine Mädchen vergewaltigen? Dass er sich, selbst wenn die Unschuld bewiesen ist, als Pastor nicht mehr halten kann? Das ist eine ganz übliche Methode, wie Christen in aller Welt heutzutage verfolgt werden. Oder man bringt solche oder andere Anschuldigungen vor Gericht und bezahlt falsche Zeugen für ihre Aussage. So wie wir das auch in diesem Stephanus-Text sehen. Oder man setzt Christen unter falschen Anschuldigungen lange fest, durch kostenspielige Prozesse in Untersuchungshaft ohne Anwalt. Man verurteilt sie gegen das Gesetz oder sogar mit Hilfe eines religiös extra angefertigten Gesetzes zu Gefängnis oder zu Arbeitslager, um sie einfach aus dem Verkehr zu ziehen. Man setzt Christen unter Druck oder erpresst sie. Zum Beispiel heißt es dann, wenn du nicht aufhörst zu predigen, dann vergewaltigen wir deine Frau und deine Töchter. Oder man greift sich ein Kind auf dem Schulweg, schlitzt ihm mit einem Messer das Gesicht von oben bis unten auf, schickt es nach Hause mit den Worten, sag deinem Vater, er soll von hier verschwinden, sonst töten wir eure ganze Familie. Die Liste der Beispiele ließe sich immer weiter verlängern. Und vielleicht habt ihr euch das schon gedacht, auch wenn das anonymisiert ausgedrückt ist, das sind alles reale und spezifische Beispiele von Verfolgung, die genau so stattgefunden haben. Was ist das Besondere? Oder warum ist es so etwas Herausgehobenes, wenn Menschen um Jesu Willen leiden? Ich glaube, der Hauptpunkt ist der, Leid um Jesu Willen ist immer ungerecht. Es bedeutet, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit auferlegt zu bekommen, aber sich dann freiwillig zu entscheiden, diese zu tragen und sich ihr nicht zu entziehen. Sich nicht zu wehren, sich nicht zu rächen, sondern zu vergeben und standhaft zu bleiben. So wie Jesus. Paulus spricht von Leiden, das wir freiwillig auf uns nehmen, weil wir es ja vermeiden könnten. Aber dass wir nicht vermeiden, sondern dass wir bewusst annehmen, weil wir uns danach sehnen, dem Bild Jesu gleichgestaltet zu werden. Ich möchte diese Verse aus Römer 8 einfach nochmal lesen, neben der Elberfelder Übersetzung von 28 bis 31. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn er hat die vorher erkannt, die er auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wie kommen wir zu dieser Hingabe? Zu dieser Hingabe, die nur noch Jesus will, die treu bis zum Tod hält und die auch den Tod selbst in Kauf nehmen wird. Ich glaube, um das zu beantworten oder verstehen zu können, müssen wir im Römer Kapitel 8 noch mal ein Stück nach vorne schauen und einen anderen Vers dazu nehmen. Römer 8, Vers 18. Da sagt Paulus: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wie so zwei Dinge, die man auf eine Waage legt und dann feststellt, so schwer das Leid auch wiegt, es kann die Herrlichkeit nicht aufwiegen, die auf uns wartet. Und ich vermute mal ganz stark, dass wenn man die Frage so formuliert, wie wir das tun, so wie diese Frage, wie kommen wir zu dieser Hingabe, die wirklich bis zum Tod reicht. Ich vermute, wenn man die Frage so formuliert, dann zeigt es, dass man die Botschaft des Evangeliums noch gar nicht in der Tiefe erfasst hat. Und ich schließe mich da völlig mit ein. Ich glaube, wir haben das noch nicht erfasst. Und ich glaube, da gibt es noch ganz vieles, was wir noch ausgraben können und dürfen. Jesus ist in seine Herrlichkeit zurückgekehrt und diese Herrlichkeit wartet auch auf uns. Und dafür dürfen, ja dafür wollen wir alles geben. Stephanus war der erste Märtyrer. Märtyrer, es ist auch ein interessantes Wort. Wir benutzen dieses Wort, diesen Begriff landläufig für Menschen, die für ihre Überzeugung sterben. Und heutzutage wird damit ganz Verschiedenes gemeint. Wir bezeichnen damit Menschen zum Beispiel, die aus ihrer religiösen Überzeugung heraus sich und andere in den Tod sprengen. Aber das ist nicht das biblische Verständnis. Weil es geht nicht um deine Überzeugung, um deine Werte oder deine Religion. Und vor allem, es geht niemals um die Ausübung von Gewalt. Davon können wir uns nur distanzieren. Wir leben und wir sterben auch nicht für Prinzipien. Es würde nicht reichen. Es ist ganz anders. Die personifizierte Wahrheit lebt in uns. Und weil er, Jesus, unser Leben ist, können und wollen wir nicht verleugnen, wer er ist und was er sagt. Wörtlich, so ganz ursprünglich im biblischen Kontext, bedeutet dieser Begriff Märtyrer einfach nur Zeuge sein. Jesus setzte seine Jünger als Zeugen für sich ein. Sie sollten, so wie auch Zeugen vor Gericht, einfach bezeugen, was die Wahrheit ist. Oder in diesem Fall auch, wer die Wahrheit ist. Bezeugen, was sie von Jesus wussten, was sie mit ihm erlebt hatten, was sie gesehen und gehört hatten. Und deswegen heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, als Jesus sich verabschiedet: Ihr werdet meine Zeugen sein. Also wörtlich heißt es oder steht dort: Ihr werdet meine Märtyrer sein. Zeuge für Jesus sein als Lebensaufgabe. Zeuge für Jesus sein als Lebenssinn bis zum Lebensende. Egal, ob dieses Lebensende früh oder spät kommt. Zeuge für Jesus sein, egal was es kostet. Es gibt kein Zeuge für Jesus sein auf Zeit. Kein Zeuge sein nur in guten Momenten. Wir sind die wandelnden Tempel von Gottes Gegenwart in dieser Welt. Und es ist unsere Aufgabe, den Heiligen Geist in uns nicht einzusperren, sondern ihn vielmehr rauszulassen. Durch unseren Mund und durch unser Leben. Märtyrer. Dieses Wort transportiert für uns etwas, ja, wo einem vielleicht die Nackenhaare zu Berge steigen können. Aber es ist die Berufung, die wir alle haben. Denn es bedeutet einfach, Jesus ruft uns, seine Zeugen zu sein. Und ich muss da auch immer an meine eigene Berufungsgeschichte denken. Vor vielen, vielen Jahren, ich war in einem Vortrag einer Missionarin, die von einer großen Verfolgungswelle unter den Kommunisten in Albanien berichtet hat und die in diesem Vortrag ziemlich plastisch und bildlich ausgeführt hat, was mit Christen gemacht wurde, wie sie gefoltert wurden und wie sie zu Tode gefoltert wurden auf brutale Art und Weise, wie sie zu Märtyrern wurden. Und während ich ihrem Vortrag so lauschte und ganz fasziniert war von diesem Vortrag, ganz ergriffen war, weil es einfach auch sehr grausam war, hörte ich plötzlich in meinem Inneren, wie Gott in aller Deutlichkeit zu mir sagte, ich will, dass du auch in die Mission gehst. Und mich hat das furchtbar erschreckt. Im zarten Alter von 22. Ich hatte meine Lebenspläne. Ich wusste ganz genau, ich wollte dem Herrn dienen, einen Pastor heiraten, 10 Kinder kriegen, ein offenes Haus haben. Ja, und dem Herrn dienen mit meinem ganzen Leben und bis zu meinem Lebensende. Und plötzlich diese Stimme von Gott, ich will, dass du auch mein Märtyrer bist. Und ich bin rausgerannt an dem Abend und ich bin irgendwie die halbe Nacht hier im Hamburger Hafengebiet rumgeirrt mit einem inneren Kampf in mir und hatte wirklich einen Kampf auszufechten, das loszulassen, was so meine Vorstellung von meinem Leben war und auch meine Vorstellung war von meinem Dienst für Gott. Aber eins war mir klar, trotz des zarten Alters, ich hatte schon genügend Erfahrungen einfach mit Jesus gemacht, um zu wissen, dass ich dann glücklich sein würde und ein erfülltes Leben haben würde, wenn ich seinem Willen und seiner Stimme folge, aber nicht, wenn ich meine eigenen Pläne durchsetze. Und so endete diese Nacht dann auch mit einer Kapitulation und mit einer Hingabe, zu sagen so, Jesus, deinem Ruf folge ich auch. Aber wisst ihr was, Jesus hat gar nicht gesagt zu mir, dass ich für ihn sterben soll oder dass er mich beruft, für ihn zu sterben. Keine Ahnung, ob das vielleicht passiert, das weiß ich nicht. Aber gesagt hat er zu mir nur, ich will, dass du auch in Mission gehst. Das war alles. Aber in diesem Kontext, wo es um das Märtyrertum und die Folter dieser Menschen, dieser Christen ging in Albanien, in diesem Zusammenhang habe ich natürlich das irgendwie ganz anders gehört in diesem Kontext. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Eins ist klar, Zeuge für Jesus sein schließt Leiden um dieses Zeugnisses willen mit ein. Und ich glaube, das war den ersten Christen damals ganz klar. Völlig klar. Denn sie hatten ja Jesus vor Augen, der dafür gefoltert und getötet worden war. Obwohl die Leute ganz genau wussten, dass er der Sohn Gottes war, hatten sie nicht einmal vor ihm Halt gemacht. Wie viel weniger würden sie davor zurückschrecken, Hand an seine Nachfolger zu legen. Verfolgung als ganz normaler Teil unseres Lebens als Christen. Für die Christen damals war das ganz normal. Wir tun uns heute sehr viel schwerer damit. Aber wir können das nur verstehen, und auch nur annehmen, wenn wir verstehen, wer Jesus ist und wie existenziell wichtig seine Erlösung für uns, aber auch für den Rest der Menschheit ist. Und was für eine Ehre es ist, dem König von Himmel und Erde zu dienen. Was für ein Privileg. Wir können es nur erfassen und annehmen, wenn wir diesen sprichwörtlichen Schatz im Acker, über den Jesus in einem Gleichnis in Matthäus 13 spricht, wenn wir den für uns persönlich entdeckt haben. Wenn wir wirklich entdeckt haben, dass die Tatsache, dass Jesus uns beruft und dass er uns in sein Reich hineinversetzt, dass er uns erlöst von unserem alten Leben und dass wir Teil seines Himmelreichs sein dürfen, wenn wir begreifen, wie groß und wie herrlich dieser Schatz ist. Ist das nicht so, dann werden wir ganz bestimmt kneifen, wenn es drauf ankommt. Vielleicht werden wir uns auch rechtfertigen, vielleicht auch fromm rechtfertigen. Ja, das war jetzt nicht dran. Das ist nicht so sinnvoll, wenn wir jetzt etwas für Jesus opfern oder gar uns selbst für Jesus opfern. Und es kommt relativ oft vor, wenn wir so in die Kirchengeschichte schauen. Wir hören ja oft so Positivbeispiele, aber es gibt auch andere. Ich will ein Beispiel erzählen. Vor vielen Jahren gab es mal so eine große Bekehrungswelle von Dalits, sogenannten Unberührbaren in Indien. Ihr kennt ja sicherlich oder habt sicherlich davon gehört, dass im Hinduismus man so im Kastensystem denkt. Und es gibt eine große Gruppe, die größte Bevölkerungsgruppe, die zu gar keiner Kaste gehört, die unterhalb dieses Kastensystems sind in der Einordnung ihrer Wertigkeit. Und die werden die sogenannten Unberührbaren genannt oder Dalits. Und es ist gab so eine Zeit, da haben einfach große Gruppierungen, Vertreter dieser Gruppierungen gesagt, so wollen wir uns das weiter antun, unter diesen Bedingungen zu leben, mit so viel Ächtung in der Gesellschaft und so weiter. Nachdem sie auch erfasst hatten, dass in anderen Religionen die Sichtweise darüber eine ganz andere ist. Und so haben dann offizielle Vertreter dieser Bevölkerungsschicht einer bestimmten Region in einem bestimmten Bundesland sich zusammengesetzt und darüber beraten und sich dann mit verschiedenen Vertretern anderer Religionen getroffen und haben gesagt, informiert uns mal darüber, wie das in eurer Religion ist. Und dann überlegen wir uns, ob wir zu eurer Religion übertreten. Und das Ganze endete dann darin, dass eine große Menge Menschen, also wirklich sehr große Zahlen, zum Christentum übergetreten sind. Es gab auch genauso viele, die noch zum Buddhismus übergetreten sind, weil sie einfach raus wollten aus diesem sozial geächteten Zustand. Aber eine Christianisierung oder eine Konvertierung einfach zu einer anderen Religionszugehörigkeit ist keine Bekehrung. Und es verändert Menschen nicht und es verändert ihre Herzen nicht. Und es ging damals groß durch die Presse, durch die säkulare und auch durch die christliche. Und in der christlichen Presse wurde das auch ziemlich gefeiert, dass so viele Dalits jetzt Christen geworden seien. Aber es gab auch kritische Stimmen und verschiedene Gedanken dazu, was der Wert des Ganzen ist. Und dann wurde hin und her argumentiert und dann hieß es auch, ja, zumindest, auch wenn sie nicht alle bekehrt sind, wenn sie dann jetzt in Gemeinden kommen, dann besteht die Möglichkeit, dass man ihnen das Evangelium predigen kann und dann werden sich ja vielleicht viele von ihnen auch tatsächlich bekehren. Und so war es auch. Bei weitem nicht alle, aber ein Teil dieser konvertierten Menschen ist dann auch eine Zeit lang zumindest in Gemeinden aufgetaucht und viele von ihnen haben zum allerersten Mal das Evangelium von Jesus gehört. Und darunter gab es auch Menschen, die sich wirklich bekehrt haben, von ganzem Herzen zu Jesus hin bekehrt haben. Und es vergingen einige Jahre und dann brach in diesem Bundesstaat eine sehr starke Christenverfolgung aus, so eine richtige Verfolgungswelle, wo rund 400 Pastoren getötet worden sind unter ganz gruseligen Umständen und tausende Christen vertrieben und bedroht wurden, auch mit dem Tod bedroht wurden. Und man hat versucht, auch viele dieser ehemaligen Dalits wieder zum Hinduismus zurückzukonvertieren. Und hat sie bedroht und gesagt, so, wenn du zurückkommst zum Hinduismus, dann tun wir dir keine Gewalt an in deiner Familie. Aber wenn du weiter sagst, dass du Christ bist, dann machen wir dich im Kopf kürzer oder wir tun einfach deiner Familie was an. Und viele, viele, viele dieser konvertierten ehemaligen Hindus sind zum Hinduismus zurückkonvertiert. Sind demütigenden Zeremonien gefolgt, haben sich dem unterwerfen müssen und haben gesagt, ja, ist ja auch letztlich auch egal, Hauptsache ich kann in Frieden leben. Aber einige, wir wissen die Zahl nicht, haben auch einfach gestanden, zu Jesus gestanden und haben gesagt, ja, bisher war Jesus zu mir treu, wie könnte ich jetzt Jesus gegenüber untreu sein? Und es gibt bewegende Zeugnisse von Menschen, die in ihrem Herzen wirklich begriffen hatten, wer Jesus ist und was er für sie ist, was er für sie geworden ist. Und die, weil sie wussten, was das bedeutet für sie selbst, weil sie den Schatz darin gefunden hatten, davon niemals zurücktreten wollten. Verfolgung, das ist immer so wie Gold, das im Feuer geprüft wird. Hier zeigt sich, was echt ist und was nicht. Und ich glaube, das war es, was wir über die ersten Christen sagen können. Sie hatten erfasst, was für ein Schatz es war, von Gott erwählt zu sein. Was es für eine Ehre war, nicht nur für ihn zu leben, sondern auch für ihn leiden zu dürfen. Was für eine Ehre es war, nicht nur für ihn zu leben, sondern für ihn auch leiden zu dürfen. Und deshalb entzogen sie sich nicht, sondern sie nahmen auch das Leiden bis zum Tod, freiwillig und oft sogar mit Freuden an. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir etwas für unseren Glauben leiden müssen. Es geht vielmehr darum, dass wir für das Zeugnis für Jesus leiden dürfen, weil es eine Ehre ist, weil wir umgestaltet werden in das Bild, das Jesus selber ist. Und dass wir es auch können, dass wir für ihn leiden können, weil die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt. Wie sieht es bei uns aus? Das ist wirklich eine große Frage. Und wenn wir in dieser Predigt so diese Frage stellen, wie kommen wir zu dieser Hingabe? Zu dieser Hingabe, die bis zum Tod reicht. Ich glaube, wir können diese Frage nicht mit einer einfachen Antwort beantworten. Aber wir können unser Herz hineinschauen und wir können unser Herz nehmen und das Jesus hinhalten. Und ich glaube, es ist total wichtig, diese Frage immer wieder zu stellen. Haben wir erfasst, was dieser Schatz wirklich ist? Haben wir den Wert dieses Schatzes erfasst, sodass wir bereit sind, alles andere loszulassen, wenn es drauf ankommt? Und ich möchte uns dazu ermutigen, dieser Frage nicht auszuweichen, sondern diese Frage zu nehmen, unser Herz in die Hand zu nehmen und mit einem offenen Herzen und mit dieser offenen Frage einfach vor Jesus zu stehen. Amen.